Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Kunst, die Auseinandersetzung will, Solidarität bewirkt und die Realität verändern kann. Dafür steht der Regisseur, Theater- und Filmemacher und Intendant des NT Gent Milo Rau. Im vergangenen Jahr wurde Orest in Mossul in mehreren Ländern zum Stück des Jahres gewählt. Im Kongo-Tribunal hat er Strukturen neokolonialistischer Ausbeutung angeprangert. Und seine Neuverfilmung des Evangeliums in Süditalien mit schwarzen Aktivisten und Flüchtlingen als Darstellern hat ihm im vergangenen Jahr weltweit Aufmerksamkeit verschafft. Geben und Nehmen spielt in seiner Kunst immer eine Rolle. In unserer gleichnamigen Kulturfragenreihe spricht Milo Rau mit Karin Fischer über Flüchtlinge als moderne Sklaven und Kolonialismus heute.
Milo Rau, Sie haben sich schon vor vielen Jahren in Theaterstücken, in Filmen, in Essays und in spektakulären Aktionen mit dem Thema Kolonialismus und Neokolonialismus auseinandergesetzt. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Was hat Sie als Theatermacher da eigentlich hingeführt?
Was ich immer versucht habe zu machen im Theater, ist die Wirklichkeit auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, wir leben in einer globalen Wirklichkeit. Wir leben auch in einer Wirklichkeit, die bestimmt ist durch das, was war. Und ich bin ja Schweizer, also ich bin ein Land, das ganz speziell eigentlich profitiert von den Verhältnissen dieser Welt, dass wir beispielsweise Rohstoffquellen in Zentralafrika haben, dass aber dann dieses Gold raffiniert wird in der Schweiz, wo dann der Wert plötzlich ums 50-fache nach oben schnellt, wovon die Schweiz und nicht die eigentlichen Länder, die über dieses Gold verfügen, profitieren. Das sind natürlich Herrschaftsverhältnisse, Verteilungsverhältnisse aus der Kolonialzeit, dass diese Länder nie eine Industrie aufgebaut haben, dass die nie eine Kontrolle über die eigenen Rohstoffe entwickeln konnten. Das war im Kongo-Tribunal ein Thema. Und mich hat eigentlich immer interessiert, wie übersetze ich die Vergangenheit ins Jetzt? Wie funktioniert globale Herrschaft und wie ist das auch beschreibbar? Man sagt ja immer, das ist alles viel zu kompliziert, man kann einen Genozid nicht erklären, man kann den Kolonialismus, man kann die Weltwirtschaft nicht erklären. Und ich habe dann begonnen, Formate zu entwickeln, also symbolische Institutionen, Weltparlamente, Tribunale, aber auch beschreibende Stücke, wo plötzlich diese Dinge erklärbar werden, wo auch die Akteure selber oft auf die Bühne kommen. Also nicht nur Schauspieler, sondern eben auch dann vielleicht der kleine Minenarbeiter, der Minenminister, der große Konzernchef und die plötzlich aufeinandertreffen in einer Art Realdrama. Das sind die Dinge, die mich interessieren, weil wenn wir jetzt miteinander sprechen, sprechen wir, wenn meine Stimme gehört wird, passiert das über eine Technologie, die aus Rohstoffen aus, keine Ahnung, 200 Zuliefererfirmen hergestellt sind und die meisten dieser Rohstoffe kommen tatsächlich aus Afrika, kommen aus Asien, kommen aus Lateinamerika. Und so leben wir. Das ist die Realität unseres Lebens und die will ich beschreiben.
Das heißt, es geht grundsätzlich aber auch darum, nicht die Realität sozusagen umzukehren, aber die Protagonisten an einen Tisch zu bringen, die in dieser als ungleich betrachteten Welt an unterschiedlichen Standorten einfach viel zu unterschiedliche Rollen haben.
Das stimmt. Das ist natürlich ein Moment, ist immer das Beschreibende, also quasi zeigen, was ist, um es zu verstehen, um es auch einfach anschaulich zu machen. Es gibt aber auch immer einen utopischen Aspekt. Also wann kann ein Minenarbeiter zu einem Manager sprechen? Wann wird ein Tribunal etabliert, das war beim Kongo-Tribunal der Fall, dann zur Entlassung des Minenministers führt, obwohl es ein Theatertribunal ist im Endeffekt. Das sind Dinge, das sind Räume, die, glaube ich, die Kunst schaffen kann, wo die Politik sie eben nicht schafft, wo die Politik nicht kraftvoll genug ist, wo die Kunst sagen kann, wir machen das jetzt einfach mal. Das sind utopische Räume, wo Hoffnungen gegen Realitäten einlösbar werden, die auch vorbildhaft sein können für Institutionen, die nachher wirklich etabliert werden. Für mich gibt es einen extrem bezeichnenden Moment, einer der wichtigsten, als ich mit dem Leiter unseres Kongo-Tribunals, dem Präsidenten, das ist auch der Gründer des Strafgerichtshofs in Den Haag oder einer der Mitbegründer, der mir gesagt hat, wie das war, als eigentlich in dieser Versammlung in Rom, einige Jahre bevor das Den Haager Tribunal gegründet wurde, als da diese jungen Provinzanwälte und Anwältinnen plötzlich die Idee hatten, wir machen einen internationalen Strafgerichtshof. Da haben die Leute gesagt, die alten Anwälte, ihr seid irre, es gibt kein internationales Recht, ihr braucht eine Milliarde, wer soll das eigentlich machen, wo soll das sein? 3 Jahre später hatten sie die Milliarde, Den Haag wurde eröffnet.
Gab's das? Mhm.
Gab's das. Und zwar, weil jemand gesagt hat, wir machen das mal.
Ich habe tatsächlich, so vermessen das jetzt klingt, den Eindruck, dass die Tatsache, dass Kolonialismus heute so ein großes Thema ist, auch mit genau den Interventionen zu tun hat, die Sie gestartet haben. Und die Diskussion wurde befeuert durch das Humboldt-Forum und eine Restitutionsdebatte, die heute viel selbstverständlicher sagt als früher, warum nicht zurückgeben. Sie haben gerade schon die Rolle der Kunst und der Kultur benannt und was die ausrichten kann. Wo finden diese beiden Dinge noch zusammen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, was Künstler machen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass Künstler bewusst Institutionen schaffen oder vielleicht sogar übernehmen und darin dann wieder ein Bewusstsein schaffen für die Aufgaben und vielleicht auch für die Vergangenheit und die mögliche Zukunft dieser Institutionen. Als ich beispielsweise das Theater in Gent übernommen habe als Intendant, war für mich sofort klar, ich will ein Ensemble schaffen, das nicht aus weißen Männern und weißen Frauen besteht und das deshalb nur Tschechow und Shakespeare spielen kann, sondern ich will ein Ensemble haben, das auch Stücke, Themen aus dem Kongo spielen kann, das auch Themen aus Lateinamerika, vielleicht aus dem indigenen Raum und so weiter spielen kann. Da muss ich dieses Ensemble auflösen und diese Menschen durch andere ersetzen oder quasi zusätzlich andere Leute reinholen, um diese Geschichten erzählbar zu machen. Also wer ist eigentlich auf der Bühne? Wie werden diese Stücke eigentlich produziert? Wofür brauchen wir eigentlich diese öffentlichen Museen, diese öffentlichen Stadttheater? Was wird da gezeigt und von wem wird es gezeigt und für wen wird es gezeigt? Und das ist für mich ein bisschen der aktuelle Schritt. Also wo ich denke, man muss die Institutionen und das Verhalten der Institutionen selber verändern. Und da ist natürlich die Debatte der Restitution extrem wichtig. Also würde man nicht nur, man macht das ja aktuell, in die Bestände der westeuropäischen, europäischen Museen gucken, dann ist fast alles Raubkunst. Das ist ja eigentlich ein faszinierender Zustand, dass all diese Bestände kriminell entstanden sind und dass darüber jetzt, als wäre das eine humanistische Idee, plötzlich eine Debatte entbrennt.
Wenn wir gerade noch mal beim Kolonialismus bleiben und weil die große Überschrift über unserem Thema Geben und Nehmen heißt, darf man denn über positive Errungenschaften, hätte man früher gesagt, die Kolonialstaaten in Afrika oder Übersee etabliert haben, also Verwaltungssysteme, Schulen, die Eisenbahn, Infrastruktur, noch positiv sprechen oder sollte die Beschämung sozusagen oder die Aufarbeitung der Gewalt im Fokus stehen, Ihrer Ansicht nach?
Ich will jetzt nichts herunterspielen, was vielleicht von Gutem entstanden ist, aber ich kenne jetzt zum Beispiel den Kongo sehr gut. Und im Kongo gab die Kolonialherrschaft Belgiens, führte zu mehreren Millionen Toten und nicht einfach Toten, sondern Ermordeten. Das war ein Genozid. Es wurde eine einzige Straße gebaut und die führte zu einem Abbaugebiet, also gestampfter Lehm. Es wurde ein einziger großer Saal gebaut und das ist alles. Es gab bei Abzug der Kolonialherren gab es einen schwarzen Universitätsabgänger. Also man muss sich das mal vorstellen, bei 6 Millionen Toten, bei einer Ausbeutung, von dem sich das Land heute noch nicht erholt hat und bei Strukturen, und das ist das Problem, bei wirtschaftlichen Strukturen, die geschaffen wurden, die heute noch zur Ausbeutung dieses Landes beitragen, die nur zur Ausbeutung überhaupt geschaffen wurden. Natürlich gibt es immer in einem Verwaltungsapparat gute Menschen und Humanisten, es sind nicht nur alles zynische Funktionalisten, also es gab natürlich auch im Kongo einige Verwaltungsbeamte, einige habe ich sogar noch kennengelernt, die da wirklich mit einer guten Idee hingegangen sind, die konnten das aber nicht umsetzen.
Was ist denn dieses Verhältnis Geben und Nehmen zum Beispiel von Deutschland zu Afrika in der Jetztzeit? Stichwort Entwicklungspolitik, Stichwort Fortsetzung des Kolonialismus. Was beobachten Sie da?
Ja, ich beobachte natürlich, dass Deutschland vor allem in Gebiete investiert, wo was zu holen ist, also wo es Rohstoffe gibt, wo es Möglichkeiten des Absatzes auch gibt. Das sind meistens grundsätzlich wirtschaftliche Beziehungen, die gestärkt werden durch Parallelprogramme. Aber auch hier gibt es extrem viel Positives, muss man sagen. Also im kulturellen Bereich kenne ich mich natürlich am besten aus. Da werden sehr viele Austausche wirklich erst möglich durch Entwicklungshilfe, durchs Goethe-Institut, simpel gesagt. Nebenher gibt es natürlich, und das hat was mit der Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu tun, eine ganz klare Konkurrenz um Märkte. Also für den Ostkongo wieder ein Gebiet, das ich sehr gut kenne. Da interessieren sich die USA, interessiert sich die EU, also Deutschland, die EU. Da interessiert sich China und das ist eine harte Konkurrenz. Da investiert man, um was zu kriegen.
Neokolonialismus ist ja eine Sache, ein Zustand, eine Struktur, die wir heute zusammen ein bisschen genauer analysieren wollen. Und wir sprechen dabei nicht nur über die ausgebeuteten Menschen in Koltanminen in Afrika. Man könnte ja auch die chinesischen Migranten dazu zählen, die sich gar nicht ausgebeutet fühlen, aber zu Tausenden in Italien, in der Toskana, für das Billiglabel Made in Italy sorgen. Wo ist für Sie, Milo Rau, der Unterschied oder die Abgrenzung von Neokolonialismus und globalem Wirtschaften?
Ich denke, das war immer schwierig. Also es war immer sehr schwierig zu treffen. Italien, ein anderes Beispiel, das ich zufällig recht gut kenne, da ich gerade einen Jesusfilm gemacht habe in Süditalien, in der europäischen Kulturhauptstadt Matera. Und um Matera herum gibt es geschätzt 500.000 illegale Flüchtlinge aus Afrika, die in wilden Lagern leben und auf den Tomaten- und Orangenplantagen ausgebeutet werden für 20, 30 Euro pro Tag von der Mafia, von den großen Konzernen, was nur möglich wird durch die ganzen Dublin-Abkommen, durch die ganzen Rahmenabkommen, dass diese Leute da nicht wegkommen, sie kommen nicht zurück. Im Grunde sind sie moderne Sklaven. Sie sind natürlich freiwillig gekommen, sie kommen da aber nicht mehr weg. Sie haben aber keine Rechte. Was ist das jetzt genau? Sind das Sklaven, was sie quasi mehr oder weniger von Umständen her sind? Oder sind sie freiwillig da? Sie können zwar nicht weg. Also was genau ist das für ein Zustand, der bewusst geschaffen wird von der Politik der EU, von der Politik des Landes, der bewusst ausgenutzt wird von den Produzenten dort, um konkurrenzfähig zu sein, gewissermaßen. Also es ist für mich eine interessante Umkehrung, das betrifft auch die Chinesen in der Toskana, eine Umkehrung des eigentlich neoliberalen Systems. Es werden nicht mehr die Produktionsstätten zur billigen Arbeitskraft gebracht und die billige Arbeitskraft wird zu den Produktionsstätten geholt. Also die ganze europäische Landwirtschaft in Südeuropa, in Spanien, in Italien, in Griechenland, die funktioniert eigentlich überhaupt nur noch dank der Handarbeit von Flüchtlingen, der schlecht bezahlten Handarbeit. Das ist ein ganzes System. Man kann schon sagen, das sind zufällige Migrationsströme, das sind natürlich Migrationsströme, die dann auch ausgenutzt werden. Und das ist, denke ich, eine große Problematik. Ich nenne das der globale dritte Stand. Also Menschen, die quasi zwischen die ganzen Systeme gefallen sind, die keine Arbeitsrechte, keine Gewerkschaft, die überhaupt nicht mal mehr einen Pass haben und die natürlich maximal ausnutzbar sind, dass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, sich dagegen institutionell zu wehren. Und daran muss man, denke ich, arbeiten aktuell.
Nochmal ein anderes Beispiel aus derselben Reihe, wenn China in Nigeria Rohstoffe kauft und Infrastruktur aufbaut und dafür Arbeitskräfte aus dem eigenen Land nach Afrika holt oder bringt, dann kann das möglicherweise eine Art von Partnerschaft sein. Aber der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, Lamido Sanusi, sieht es als Essenz des Kolonialismus an. Also man nimmt die Rohstoffe und betrachtet die einheimische Bevölkerung dann eben nicht als Partner auf Augenhöhe.
Das ist, denke ich, ein ganz klassischer Vorgang. Also dass man sich Konzessionen kauft, das machen europäische Firmen genauso wie chinesische. Wer am meisten die lokalen Eliten im Grunde korrumpiert und bezahlt, der bekommt die Konzession und diese Konzession muss dann möglichst schnell abgebaut werden. Da ist keine Zeit, irgendwelche lokalen Leute auszubilden. Ich habe das in der Minenindustrie im Ostkongo gesehen. Die investieren ziemlich viel Geld, um die Konzession zu kriegen, um das zu explorieren, also zu finden, wo ist das Gold. Das ist wahnsinnig teuer. Wenn man sich das nur anschaut, versteht man sofort. Diese riesigen Maschinen, diese riesigen Tunnels, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Eine dieser Maschinen kostet Millionen und Abermillionen. Also es ist eine Investition von vielleicht einer Milliarde. Und damit da nicht der Rohstoffmarkt zusammenbricht, muss man das den Aktionären schnell zurückzahlen, dieses Geld. Das muss schnell gehen, da kann man nicht Leute ausbilden, da kann man nicht Straßen bauen, da kann man keine Sekundärindustrie finanzieren. Alles, was man braucht, wird eingeflogen. Das ganze Wissen, die Ingenieure werden eingefroren, dann wird das abgebaut, möglichst mit ganz viel Cyanid und ganz viel Chemie, damit es noch schneller geht. Und dann geht man schnell wieder raus, weil man auch Angst vor irgendeinem Bürgerkrieg hat. Und das ist so, wie der Turbokapitalismus einfach funktioniert. Da sind die Chinesen, wie sie es immer machen, sie kopieren den Westen und machen es noch mal krasser, noch mal besser.
Aber zurück nach Süditalien und zu den Tomatenpflanzen und den Erntehelfern. Wenn die in Süditalien die neuen Sklaven Europas sind, ist die Mafia dann der neue Kolonisator? Wäre meine eine Frage. Und das andere, wären dann die stückigen Tomaten im Supermarkt auch schon in einer gewissen Hinsicht kontaminiert?
Ja, also
so wie Kleidung von Kick?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist momentan, wird auch im Bewusstsein hergestellt durch sehr, sehr viele Projekte, sehr, sehr viele NGOs, jetzt im Grunde auch durch Gesetzgebung, wo man verlangt, dass die Lieferketten genau untersucht werden und nachgewiesen werden. Dass man genau weiß, kommt das von einer Farm beispielsweise, wo Leute Arbeitsverträge haben oder eben nicht. Also das Argument ist immer, wenn wir die Leute nicht ausnützen, dann werden die Tomaten zu teuer, dann muss der Konsument mehr bezahlen. Das Problem ist aber, der Großabnehmer nimmt das dem Hersteller für 9 Cent und verkauft es für 2 Euro. Also der Supermarkt macht den Unterschied, macht die Dinge teuer. Würde man Supermärkte zwingen, nicht mehr so viel Geld zu verdienen, sondern mehr dem Anfangsproduzenten zu geben, dann könnte er seine Arbeiter besser bezahlen. Es ist eine ganz einfache Rechnung, die jeder versteht. Und das muss gesetzgeberisch einfach knallhart durchgesetzt werden. Also das ist ja nicht so, dass es die Gesetze nicht gibt. Die gibt es ja. Das ist ja alles illegal. Aber es wird in Italien von der Mafia Strafe natürlich von den Konzernen, wird es geduldet. Es gibt immer wieder mal jemanden, der verurteilt wird, aber es müsste quasi größenordnungsmäßig, was für die Arbeiter in Westeuropa passiert, also für die Leute wie uns, für unsere Vorfahren, die plötzlich eine Gewerkschaft, einen Lohnvertrag und so weiter hatten, muss auch mit Arbeitern, die aus der Migration hervorgehen, geschehen.
Sie haben, Milo Rau, Ihr letztes großes Projekt schon erwähnt. Das war nämlich eine Inszenierung und ein Film, ein Jesusfilm, das neue Evangelium, den Sie vor allem auch in Matera gedreht haben, der Kulturhauptstadt Europas von 2019. Und das Besondere an diesem Projekt war eben, dass Sie mit Flüchtlingen, mit ehemaligen Flüchtlingen, mit Tomatenpflückern sozusagen gedreht haben. Und einer dieser ehemaligen Tomatenpflücker ist sogar der Protagonist Ihres Filmes gewesen.
Genau. Ich habe mehr oder weniger einen Anruf einfach gekriegt aus Matera, der Kulturhauptstadt. Die haben gesagt, wir sind Kulturhauptstadt 2019, willst du irgendwas machen? Und da haben Pasolini und Mel Gibson ihre berühmten Jesusfilme gedreht. Das sieht ein bisschen aus wie Jerusalem, die Stadt. Das ist quasi das perfekte Dekor. Dann habe ich gesagt, ich mache auch einen Jesusfilm und habe dann begonnen, Schauspieler von Pasolini und Mel Gibson zu casten. Also die heilige Maria von Mel Gibson oder der Jesus von Pasolini habe ich gecastet, die bei mir dann die gleichen oder andere Rollen spielen. Da bin ich hingefahren und habe die Realität dieser Flüchtlingslager gefunden und plötzlich gedacht, wenn ich jetzt nicht nur das Wort, sondern auch den Sinn der Bibel übersetzen muss, dann muss ich ja wirklich einen Jesus finden und muss Apostel finden, die dieser, der Letzte wird der Erste sein, also dieser Botschaft der Bibel auch wirklich entsprechen und die diesen sozialen Kampf, den Jesus geführt hat, gegen die Eliten, sogar gegen die Kirche seiner Zeit, auch führen für die Würde des Menschen. Und so bin ich auf Ivan Sanier getroffen, ehemaliger Arbeiter auf den Tomatenplantagen, heute sehr berühmter Aktivist in Italien, aus Kamerun, und habe mit ihm darüber gesprochen. Er hat gesagt, Milo, ich habe schon mal einen Streik gemacht und habe so eine Plantage gebremst, so eine kriminelle Plantage. Und ich habe gesagt, wie hast du das denn gemacht? Weil die Mafia arbeitet immer damit, dass es alle möglichen Herkunftsländer gibt. Die Leute sprechen nicht miteinander, die werden gegeneinander, die Kameruner gegen die Nigerianer und die Sudanesen gegen die Rumänen und so weiter ausgespielt. Mhm. Und er hat gesagt, ganz einfach, ich hatte 12 Unterführer aus 12 verschiedenen Herkunftsländern. Da habe ich gesagt, ist ja perfekt, dann suchen wir die 12 Apostel genauso. Und so haben wir weitergecastet, bis wir die 100 Leute, die wir für den Bibelfilm brauchen, zusammen hatten und dann haben wir den gedreht.
Also Jesus war sozusagen auch das Modell. Ich wollte noch mal nachfragen, warum überhaupt ein neues Evangelium? Also wollten Sie die Botschaft der Bibel ins Heute tragen oder wollten Sie die Jesusfilme, die wir kennen und die ja auch ikonisch sind, sozusagen mit neuen Inhalten füllen gegen Rassismus und Ausbeutung?
Es ist beides, weil Matera tatsächlich steht ikonisch für die Jesusfilme, die zwei berühmtesten, wie gesagt, von Mel Gibson, Passion of the Christ und das Matthäus-Evangelium von Pasolini, die wirklich großen Filme. Und an dem Ort wollte ich mit teilweise verändertem Cast nochmal drehen, mit einer kleinen Veränderung, dass Jesus plötzlich schwarz ist. Also dass irgendwas im Bild, könnte man sagen, nicht stimmt. Und dass aus dieser fast schon metaphorisch gewordenen Gewalt, man sieht ja gar niemanden mehr am Kreuz, das ist einfach ein Symbol. Aber das ist eine unglaubliche Gewalt, die die damaligen römischen Eliten gegen diesen Sozialrevolutionär angewendet haben. Warum eigentlich? Was war eigentlich sein Verbrechen gegen das System? Wie lässt sich diese Gewalt übersetzen? Ich habe gemerkt, indem man die Menschen, die diese Gewalt im heutigen System erfahren, an diese Position setzt, wo diese Geschichten passieren in der Bibel, versteht man plötzlich wieder die Realität dieser Gewalt. Und ich habe plötzlich verstanden, wie unglaublich soziologisch betrachtet genau die Bibel eigentlich, also das Neue Testament, eigentlich geschrieben ist, wie komplex das ist, wie schön im Grunde auch die Tatsache ist, dass Jesus kämpft und scheitert. Und scheitert, weil das System stärker ist, weil wir immer noch im gleichen System heute leben wie das System, das damals beschrieben wurde von ihm.
Weil das ist die Realität, zu scheitern an dem System.
Genau, es ist die Realität zu scheitern am System, es ist die Realität von vielen Revolutionen, man könnte sagen von eigentlich fast allen Revolutionen seit der Römerzeit, allen Sklavenaufständen. Ich meine, Jesus, die Revolte war eine von Hunderten, wenn man genauer in die Geschichte guckt. Es gibt sogar mehrere Figuren, die heißen Jesus zu jener Zeit. Das war einfach so. Also er ist einer aus einer ganzen Kohorte von Leuten, die sich ständig gegen dieses imperiale römische System erhoben haben und gescheitert sind.
Und indem Sie diesen Rollenwechsel aber auch wieder veranstaltet haben, ist dieses Projekt doch auch exemplarisch zu sehen als ein Projekt, in dem eben Geben und Nehmen sich die Waage hält. Wie sehen Sie das?
Ich denke auf vielen Ebenen. Was für mich als Theater- und Filmemacher wichtig ist, ist tatsächlich, dass es da eine Waage gibt. Ich mache oft Projekte, wo die Leute nicht nur teilnehmen, weil ich sage, ich gebe dir 5.000 Euro, du bist ja Schauspieler, deshalb stehst du vor der Kamera und du bist ein Profi. Sondern es sind eigentlich immer Leute, die andere Gründe haben. Also wenn wir jetzt beispielsweise nur schon die Apostel nehmen, dass die meisten sind tatsächlich Aktivisten, gleichzeitig Flüchtlinge, die kämpfen für sich selbst, für ihre Gruppe, für die sie stehen. Die meisten von ihnen sind entweder Atheisten oder sie sind Muslime. Sie haben im Grunde mit der christlichen Kirche gar nicht so viel am Hut, sondern ihnen geht es um die Botschaft, auch gegen die Widersprüche, die sie da eigentlich eingehen. Also das ist im Grunde, sie spielen die Rolle und dafür ist der Outcome beispielsweise, also wir haben jetzt als ein Beispiel im Rahmen der Filmhandlung, was Jesus ja auch macht, er besetzt ja dann einfach irgendwie bei Gethsemane ein Haus. Wir haben auch einfach ein Haus besetzt, damit die Leute irgendwo unterkommen. Die leben ja unter freiem Himmel. Und das hat dazu geführt, dass die katholische Kirche in Italien, wir haben einen sehr progressiven Papst aktuell, zumindest in dem Bereich der Wirtschaftspolitik, gesagt haben, wir unterstützen das. Ihr kriegt Geld, das ist eine gute Sache. Das heißt Haus der Würde. Und jetzt soll sich das multiplizieren, viele Häuser der Würde. Also dass man mal die Frage, wo leben eigentlich all diese Menschen? Was ist eigentlich ein Heimatbegriff heute im Zeitalter der Massenmigration? Also wie müssen wir das Bürgerrecht überhaupt denken? Wie denken wir Menschlichkeit? Wie denken wir Rechte? Und das sind alles Dinge, die in so einem Projekt einerseits dargestellt werden, utopisch, indem man einfach sagt, ich ziehe mir ein Jesus-Kostüm an, ich mache die Revolte. Aber dann gibt es doch immer wieder sehr realistische Reperkussionen, sehr realistische Outcome für die Leute, die sich daran beteiligen.
Das heißt, das ist auch schon ein Teil der vielen Ergebnisse, die dieses Projekt gezeitigt hat, das ja nicht nur Theater oder Film war, sondern eben, wie Sie sagen, eine Revolte der Würde. Und in der Zwischenzeit ist auch schon ganz viel passiert, seit Sie angefangen haben damit.
Genau. Ich denke, dass Kunst auf zwei Ebenen wirkt oder Film vielleicht speziell. Es kann Bilder und Denkmuster verändern und es kann natürlich auch Realitäten verändern. Ich habe am Anfang gesagt, ich will, dass der schwarze Jesus auf der Titelseite der New York Times ist und das war vor einer Woche der Fall. Also unser Jesus war auf der Titelseite der New York Times.
Glückwunsch.
Ja, und jetzt von einem katholischen Medienmagazin auf der Titelseite. Und das ist sehr interessant, was damit passiert, nämlich dass man sich daran gewöhnt, dass Jesus schwarz ist oder dass Jesus schwarz sein kann. Ich gebe ein Beispiel. In Deutschland gibt es ja eine weibliche Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Ich habe zwei kleine Töchter und als die Debatte darum ging, wer wird neuer Bundeskanzler, neue Bundeskanzlerin, habe ich eingeworfen, irgendein Gespräch, ich glaube einen männlichen Namen. Und da waren meine Töchter total schockiert. Die dachten, Papa ist blöd, es können ihnen nur Frauen Bundeskanzlerin werden, weil die einfach nichts anderes kannten. Ja, weil die nichts anderes kannten. Und ich glaube, das ist, also Bilder zu verändern, ist eine wichtige Sache. Und dann gibt es die Realität. Also das Zitat, das zentral steht in unserem Jesus-Film, ist, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu brechen, sondern das Gesetz zu erfüllen, was Jesus ja in der Bibel zu den Pharisäern sagt. Es gibt die Gesetze, die wir brauchen. Es gibt Gesetze für Migranten, es gibt Gesetze für die Menschenwürde, es gibt Gesetze für Arbeitsrecht und so weiter. Die werden aber nicht umgesetzt von der EU, die werden von Italien nicht umgesetzt, die werden einfach ignoriert von der Wirtschaft. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges für die Kunst und für die Zivilgesellschaft, dass wenn der Staat, wenn die Eliten, wenn die Politik und so weiter dem Gesetz nicht nachkommen, dann muss man dem Gesetz Nachdruck verschaffen. Also wo Gesetzlosigkeit zur Normalität wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Und das ist eben das, was Jesus macht. Jesus macht Widerstand, aber nicht einfach, weil er ein ihrer Sektenführer ist. Er hat die Seite, muss man bei genauer Lesart der Bibel sagen, auch. Er ist auch ein bisschen verrückt. Aber vor allem, weil er einfach Gerechtigkeit will, Fairness will, Würde will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch einfach hier sagt, es geht um ganz reale und letztlich ganz einfache Sachen, nämlich dass das Gesetz Gültigkeit hat.
Letzte Frage, Milo Rau. Wie sähe Geben und Nehmen in dieser idealen Welt aus, die es ja bekanntlich nicht gibt?
Wir haben vielleicht das Glück, dass wir zu einem Zeitpunkt der Geschichte leben, und ich sehe das bei meinen Töchtern vor allem, wo sich zeigt, dass dieses System in die Apokalypse führt, dass es so nicht weitergeht. Das Geben und Nehmen geht ja über die Menschheit hinaus. Das betrifft die Natur, das betrifft auch die Vergangenheit, die Zukunft, das betrifft die ganze Art, wie wir leben und so, wie wir gelebt haben, insbesondere die letzten 200-300 Jahre. So geht es einfach nicht. Das ist das Ende. Und ich glaube, das Ende will niemand. Und deshalb gibt es momentan einen globalen Aufstand der Zivilgesellschaft, muss man sagen. In allen Ländern brennen die Marktplätze. Die Menschen erheben sich gegen ihre Eliten, die erheben sich gegen die Verteilungsverhältnisse, die erheben sich gegen die Klimapolitik, die wollen eine Änderung. Und sonst verschwinden Parteien, verschwinden Herrscher momentan. Also wir leben in einer revolutionären Zeit. Und ich glaube, das ist wirklich ein ein Moment, den wir ausnutzen müssen. Wir müssen diesen Drive, wir müssen es jetzt quasi durchziehen.
In den Kulturfragen hörten Sie den Theater- und Filmregisseur Milo Rau über Kolonialismus heute im Gespräch mit Karin Fischer.